Hallo, Sonntag, Mai, März. Ja, ich bin schon im Mai, weil das Wetter so schön ist, nicht? Was habe ich vorhin gesehen? 15 Grad sind auf meinem Autothermometer drauf. Also ist schon toll. Ich grüße alle draußen, nah und fern, wo auch immer, Trima, Internet und auch hier bei uns im Haus. Guten Morgen und Gottes Segen schon mal vorweg. Ich will mal mit einer Frage anfangen, die ihr vielleicht beantworten könnt. Habt ihr Erwartung für heute?
Ja.
Vom Wort?
Ja.
Habt ihr so Gedanken vielleicht mal in eurem Kopf? Der Peter bringt heute bestimmt was ganz Spannendes. Jesus im Sturm auf dem Schiff, er schläft. Oder Jesus kommt wie ein Geist, wie Petrus sagt, übers Wasser. Boah, Action. Oder Peters Lieblingsthema, die 153 Fische, die nach Ostern, als Jesus zwischen Ostern und Pfingsten am See Genezareth sagt, fahrt nochmal raus. Und dann habe ich alle mitgezählt, 153 waren es. Okay. Ist das nicht toll? Das ist so ein Thema, wäre doch was. Dann haben wir vor Wochen gesagt, wir sind mit den Paulusbriefen unterwegs und haben Lehrbriefe durch das fünfte Evangelium. Das muss ich euch leider sagen, Paulus habe ich heute auch nicht.
Oh.
Aber es ist trotzdem ein Lehrbrief von Jakobus. Okay. Wie erweisen wir unseren Glauben? Neue Frage. Ich habe heute nur Fragen. Aber ich habe die Antwort dazu. Die gebe ich euch gleich. In der Art und Weise, wie wir mit Gottes Wort umgehen. Kein Amen? Ja, gut. Jakobus hat darauf drei Antworten rausgefiltert aus dem Jakobusbrief. Und ich habe Freddy Peter, Oktober, November haben wir ihn in Innsbruck getroffen. Und ich habe ihm gesagt, dass ich damals über ein Thema, ich weiß jetzt nicht mehr, es mir im Augenblick entfallen, gesprochen habe, was er auch angepackt hat. Und er hat sich so gefreut, dass sein Wort weitergereicht worden ist. Und ich habe euch letzten Sonntag erzählt, dass ich die Frau Benziger, ja, ich wollte das hören, du wartest schon auf die Korrektur. Ich sage einfach Katharina, sie ist jetzt ja Katharina, mir gesagt hat, dass sie also wirklich so sich auch gefreut hat, dass das auch wirklich weitergeht. Und ich habe eigentlich, Freddy Peter hat gesagt, er bringt demnächst was und dann hat er eine Folge von Untersuchungen des Jakobusbriefs geschrieben und ich habe die erste Folge gelesen, also ich habe die im Bett gelesen und bin darüber eingeschlafen, weil es also wirklich so geht, wie viele Jakobusse gibt es im Neuen Testament. Es gibt echt eine Menge. Moment, das ist jetzt keine Kritik. Er muss so anfangen, er muss das ja untersuchen. Und dann habe ich nachgeschaut und habe einen Denkansatz gefunden, den ich euch heute weiterbringen möchte. Und da ist der Freddy Peter wieder mit dabei. Ich werde ihn auch nächste Woche anrufen, da wird er sich wieder freuen. Es gibt nämlich im Jakobus 1 drei Antworten auf diese Frage. Auf die Frage in der Art und Weise, wie wir mit Gottes Wort umgehen. Drei Antworten. Erstens, das Wort annehmen. Zweitens, das Wort aufnehmen. Und drittens, das Wort anwenden. Und im dritten Teil haben wir ein Thema, wo ihr heute ganz überrascht sein werdet, wie ich das auslege, wie das ausgelegt wird. Es ist ein neues Denken über das Tun und über die Täter des Wortes. Mit diesem Bibelvers sind Generationen, ja, wie soll ich das mal sagen, getreten worden oder gequält worden. Das kann ein Thema sein, wenn man diesen Vers falsch auslegt für geistlichen Missbrauch. Wir haben einige erlebt und ich habe eine zerbrochene Frau erlebt, wo der Pfarrer sonntags morgens fern im Osten, braucht ihr nicht nachzudenken, wo es hier war, fern im Osten war es. Da stand der Pfarrer vor der Tür und die Frau wollte den Morgen nicht in die Gemeinde kommen, weil sie einfach das satt hatte. Und dann ist er vor ihrer Tür gestanden und hat draufgebrüllt, du hast jetzt heute das und das zu machen und du hast in der Kirche zu erscheinen. Das ist geistlicher Missbrauch. Und so wird dieses Thema falsch ausgelegt. Aber wir wollen ja nicht darüber denken, was die Leute falsch machen. Wir wollen darüber nachdenken, was richtig ist. Und deshalb habe ich dieses Thema auch aufgegriffen, dass das neue Denken über das Tun nicht da hineinfällt, was andere Leute machen, sondern wie wir heute dieses Tun neu für uns entdecken. Okay? Also, was hatte ich gesagt? Das erste ist das Wort annehmen. Schauen wir erst auch noch mal ein bisschen auf Jakobus, auf ihn selbst. Und schauen wir auch auf die Leute, an die er schreibt. Er schreibt nämlich, meine geliebten Brüder. Diesen Ausdruck wird er im ganzen Jakobusbrief, also in seinem Brief 15 Mal gebrauchen. Und er beruft sich nicht auf seine Autorität als Leiter der Jerusalemer Urgemeinde. Und er beruft sich auch nicht auf eine ganz besondere Beziehung, die er hat. Ich mache euch das mal vor, was vielleicht Menschen machen will. Ha, mein Halbbruder ist Jesus und ich bin. Versteht? Das ist, so würde doch die Welt reagieren, wenn man so tolle Verwandte hat. Nein, er beruft sich nicht auf die besondere Beziehung zu Jesus Christus als Halbbruder. Und er bezeichnet sich als Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Also Knecht von Gott und Jesus. Ist das nicht toll? Ich finde das ganz prima, wie er das macht. Und mit dieser Aussage begrüßt er die 12 Stämme, die ja inzwischen schon in die Zerstreuung gekommen sind. Das Wort dafür kennen wir alle, Diaspora. Vermutlich wegen der Verfolgung und der Steinigung des Stephanos. Schon da ist das Volk Israel aus Angst in die Ferne gegangen und zerstreut worden. Und das ist weit vor der Zerstörung des Tempels. Denken wir mal so an die 44 nach Christus. Und dieser Jakobusbrief, das ist interessant, ist der erste Brief, der überhaupt geschrieben worden ist. Paulus hat später geschrieben. Petrus auch. Jakobus ist der erste Brief, und zwar geht er an die Gemeinde von verfolgten, unterdrückten und bedrängten Christen. So ein Rundbrief ist das ja auch, nicht, der geschrieben wurde. Und diese Leute waren also ganz schlimm dran. In Vers 19 beginnt, wir haben heute die Schlachterbibel genommen, Conny wird nachher auch aus der Schlachterbibel lesen, die beginnt hier mit dem Wort darum. Ach so, ich wollte noch was zu dem Bibelvers erzählen. Ich bringe die Bibelverse einmal stückweise eingestreut in die Predigt und Conny liest am Ende nochmal das gesamte Werk, in Jakobus 1, 19 bis 27. Und dann hört ihr das nochmal wieder, was ich vorher mit Einzelversen ausgelegt habe. Wenn man das vorher hat, habe ich manchmal das Gefühl, dann ist das so, dann konzentriert man sich auf den Text und dann ist der Bibeltext eigentlich weit weg. Habt das gerne, wenn wir den zum Schluss lesen. Wir haben das darum, hatte ich eben gesagt am Anfang, und das bezieht sich auf den Vers 18, also da muss man sagen, darum, also es muss ja vorher was gewesen sein. Es geht um den Empfänger schon bekannte Dinge, die jetzt hier nochmal neu gebracht werden, dass sie sich daran erinnern können. Und was mag das wohl sein, was da jetzt neu kommt? Und das ist die dreifache Aufforderung von ihm, gerade im ersten Vers von 19 bis 27. Jeder Mensch sollte erstens schnell zum Hören kommen. Zweitens langsam zum Reden. Und drittens langsam zum Zorn. Das sind die drei Dinge, die er anspricht und das ist ein guter und weiser Ratschlag für unser Leben. Aber es geht hier nicht in erster Linie um allgemeines Hören, Reden oder Reagieren. Es geht im Vers 18, wissen wir, um die Wiedergeburt, das ist der vorherige Vers, den wir heute ja nicht beziehen, deshalb das darum. Und das ist das Wort der Wahrheit. In Vers 21 erinnert er uns an das eingepflanzte Wort. Und Vers 22, 23 und 25 sprechen wir vom Hörer des Wortes und handelt vom Hineinschauen in das Gesetz der Weisheit. Es geht hier um das Wort Gottes und das Hören des Wortes Gottes und darum, wie ich es aufnehmen soll, dass ich das gehörte Wort aufnehmen soll. Und insbesondere in der Zeit von Anfechtung und Versuchung, 1 bis 18 geht es darum, freut euch, wenn ihr in die Proben und in Anfechtungen und Versuchungen kommt. Das ist auch ein hartes Wort aus dem Jakobus, wo man manchmal ziemlich schlucken muss, dass wir uns darüber freuen sollen. Und das ist das, was Besonderes ist, wenn wir dafür ausgesucht werden. Aber wir sind auch froh, wenn es vorbei ist und wir wieder aus dieser Sache raus sind. Psalm 23, wenn wir auch wandern im finstern Tal. Da ist es auch wieder vorbei, das wissen wir auch. Aber es wird auf uns zukommen und es hat jeder schon erlebt. Und insbesondere in Zeiten und Versuchungen, die in Vers 1 bis 18 beschrieben sind, hatte ich schon gesagt, die Umstände, die in dieser Abfassungszeit des Briefes liegen, das ist völlig klar, warum hier keine Aufforderung zum Lesen und Studieren des Wortes steht. Er spricht von Hörern. Warum? Warum, warum, warum? Jakobus ist der erste Brief, hatte ich schon gesagt, und er schreibt an junge und mittellose Gemeinden, die in der Zerstreuung neu entstanden sind und die wahrscheinlich nicht diese teuren, kostbaren Schriften haben. Ihr kennt diese Rollen. Jesus wurde die Rolle gereicht und er las aus Jesaja. Und das hatten diese Menschen nicht. Deshalb in Jakobus 5,11 zitiert Jakobus den Hiob: Von Hiobs standhaften Ausharren habt ihr gehört. Also da ist das Hören, deshalb ist das Hören des Wortes, das ist bei Annehmen genau das Wichtige. Die Gläubigen lebten mit der mündlichen Unterweisung der Apostel und Lehrer und mussten deshalb besondere Acht auf das Hören, auf das Ohr nehmen. Wenn wir heute mal an Hören denken, dann geht es um Belanglosigkeiten, üble Nachrede, unnützes Geschwätz. Und dem sollten wir ja nun nicht unser Ohr leihen. Gell? Das ist etwas. Und die Gläubigen sollten schnell zum Hören sein, wenn Gottes Wort verkündigt wird und mit Erklärungen, Ratschlägen, Ermutigungen, Ermunterungen auch und vielleicht sogar Ermahnungen. Die haben wir natürlich nicht so gerne, aber auch durch Gottes Wort gibt es Ermahnungen. Und heute haben wir das durch die Predigt, wir haben es auch live oder wir haben Tonträger oder Radio oder wie bei uns im Internet oder wir haben ein Vier-Augen-Gespräch über Gottes Wort oder wir sind ganz allein, die Bibel und du. Okay. Wenn Gottes Wort zu uns spricht, sollen wir schnell im Hören sein. Das ist die Aussage. Wir sollen mit Freude, Aufmerksamkeit und Bereitschaft hören, was Gott zu sagen hat. Und 1. Petrus, kennt ihr alle, er spricht, ihr wart noch Babys und ihr habt noch Milch gekriegt und wie neugeborene Kinder, damit ihr zunehmend zu eurem Heil. Das ist genau die Aussage, die immer wieder zutrifft und wann das aufhört, das sage ich euch auch gleich, wann wir, also gut, wenn wir die Versorgung aufhören, die Milch hört natürlich auf, wenn wir im Glauben wachsen, dann sind wir irgendwann schon mal in der Lage, einen Steak zu essen. Aus dem 5. Evangelium 1, gell? Da kommt dann wieder irgendwann doch mal eins. Durch die Liebe zum Wort und die Bereitschaft, es gern zu hören und es anzunehmen, erweist sich die Echtheit des Glaubens. Mal die Frage, nehmen wir das gerne an? Mhm. Gell? Wird schon sagen. Da sind wir schon so weit, dass wir das sagen können. Und unabhängig von Person, da wird es schon schwieriger, ne? Wenn ein Widerling uns was sagt, was richtig ist. Wenn es richtig ist, ja. Aber da muss man erstmal schlucken, nicht? Weil wir ja wissen, dass das von da nicht kommt. Aber okay, das sind Extreme. Und hier haben wir aber die zweite Aufforderung von Jakobus im 1, Vers 19. Jakobus 1, Vers 19. Jeder Mensch sei langsam zum Reden, weil wir so schnell eine Erklärung bereit haben. Gell? Vorurteil nennt man das auch. Warum dieses nicht gilt und jenes nicht richtig ist und ja, das trifft ja sowieso auf mich nicht zu. Habt ihr schon mal beim Bibellesen solche Gedanken gehabt? Ich glaube, der Teufel gibt sie einem gerne ein, gell? Aber man muss da wieder den Curtain, die Gardine zur Seite schieben. Oder geben wir ohne viel nachzudenken, schnell und ungefragt manchmal unsere Meinung über etwas bekannt, obwohl wir gar nicht recherchiert haben. Einfach reden wir dummes Zeug. Und dann sagt Jakobus noch etwas. Und das ist interessant. Jeder Mensch sei langsam zum Zorn. Das heißt doch eigentlich, dass ich nicht zornig sein will. Habt ihr schon mal langsam Zorn erlebt? Ich nicht. Ist er wieder da oder nicht? Aber wir sollen langsam zum Zorn sein. Aber das ist auch eine Aussage, die finde ich, die ist, man soll lange überlegen, bis man zornig wird. Das ist also der Hintergrund dafür. Wir dürfen uns durch das Wort, das wir hören und lesen, nicht schnell zum Zorn bewegen lassen. Wir kennen solche Reaktionen bei Ungläubigen, wenn sie das Wort hören. Stimmt's? Manchmal, das ist doch alles Quatsch, was erzählst du mir, das kann doch gar nicht gehen und so weiter. Wer den Glauben nicht hat, der gibt also so ein Zeug und der kann dann auch zornig werden. Und es ist aber nicht nur so, dass das Ungläubige sind, auch bei Gläubigen erleben wir das. Auch wir können zornig und ablehnend gegenüber dem Wort Gottes sein, wenn es etwas von uns verlangt und wir etwas nicht verstehen. Wenn es etwas von uns verlangt, sage ich mal noch eins drauf, was wir nicht wollen, wo wir uns ablehnen oder was wir nicht verstehen, weil wir dann einfach ungnädig werden. Und das ist schon langsam der Zorn. Soll ich mal was einflechten? KI. KI, wenn das durchgeht, dass die Bibel nach KI untersucht wird, dann haben wir so ein kleines Reklamheft nachher noch übrig mit 20 Seiten. Kennt ihr diese Reklamhefte, ja, nicht? Ja. Da ist nicht viel drin, nicht? Dann haben wir doch genau das. Das ist doch schon genau das, was Jakobus andeutet, dass das nicht passieren darf, dass man einfach Bibelverse, weil sie nicht passen oder unangenehm sind, in die Tonne tritt. Die Bibel ist von A bis O, von Alpha bis Omega, von Anfang bis Ende schlüssig und nicht anzugreifen. Stimmen wir da alle überein?
Amen. Amen. Amen.
So ist es. Und mit solcher Haltung, also eben jetzt, was von uns verlangt wird oder was wir nicht verstehen, darüber zornig zu werden, über solche Haltung, mit dieser Haltung erreichen wir gar nichts. Denn es heißt, der Zorn eines Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Vers 20, Jakobus sind wir jetzt wieder. Wir verstocken unser Herz und auch das Herz anderer damit. Wir sind dann nicht mehr in der Lage, Gottes Wort anzunehmen. Da sind wir ja dabei. Wir sind beim Annehmen, wenn wir verstockt sind und einfach Gottes Wort ablehnen. Und ein vor Gott gerechtes Leben können wir auch nicht durchleben und wir können dann auch nicht andere anleiten. Aber genau das ist das Ziel des ganzen Jakobusbriefes. Nämlich das zu tun, was Gott gefällt, was vor Gott recht ist. Das ist die Gottes Gerechtigkeit, was vor Gott gerecht ist und was er als solches ansieht. Und wenn wir ihm so entgegentreten, dann haben wir offene Türen bei ihm. Da kommen wir aber jetzt gleich noch dazu. Epheser 2, Vers 3 sagt, wir waren von Natur Kinder des Zorns. Stimmt's? Das hören wir auch nicht gerne, aber wir waren es. Und wir sind durch die Veränderung, nämlich durch die Annahme von Jesus und die Aufnahme in unserem Herzen sind wir verändert worden. Und damit ist Zorn eigentlich ausradiert bei uns. Kolosser 3, Vers 8 ergänzt dann noch dazu. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensart aus eurem Mund. Boah, heftig, gell? Das ist schon ganz schön kritisieren. Und genau das ist die Schlussfolgerung von Jakobus. Sie zeigt nämlich, dass wir das Wort aufnehmen sollen. Und das ist der zweite Begriff, den wir hatten, das Wort aufzunehmen. Und jetzt wird es noch heftiger. Da heißt es in Jakobus 1,21, darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Allen Schmutz. Dieser Vers ist eine direkte Konsequenz aus dem vorigen, nämlich das Annehmen, nämlich das Aufnehmen. Sündiges Verhalten hindert Wachstum. Ganz einfach. Und es gibt Hindernisse, die beseitigt werden müssen, wenn wir Gottes Wort aufnehmen können. Und Jakobus verwendet hier das Bild von unsauberen, besudelten Kleidern, die abgelegt werden müssen, bevor saubere Kleider angezogen werden. Die Betonung liegt hier auf doppelte Erwähnung des Wortes allen. Er sagt nämlich, Zitat, darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit. Aha, jetzt sind wir schon beim Rest von Bosheit. Das ist ja schon mal ein Erfolg, nicht? Aber wir sollen da weitermachen. Und das Ablegen, das beginnt hier oben, im Kopf, mit unseren Gedanken. Sollen wir das ablegen und ohne Vorbehalte sein. Alles, was das Hören und damit verbunden die Wirksamkeit von Gottes Wort hindert, aller Schmutz und aller Rest der Bosheit im Herzen müssen abgelegt werden. Und das müssen wir selber tun, nämlich aufnehmen. Das kann keiner für uns ersatzweise machen. Nicht oberflächlich, nicht nur einmal, sondern gründlich und immer wieder. Das hatte ich vorhin schon angedeutet, da kommen wir jetzt hin. Wir müssen das kostbare Blut unseres Herrn zu reinigen von aller Befleckung des Fleisches und Geistes, wie es in 2. Korinther 7, Vers 1 heißt, in Anspruch nehmen. Und vielleicht sind da auch noch alte Gewohnheiten, Stolz, Eitelkeit, Unversöhnlichkeit, die uns hindern, Gottes Wort zu hören, anzunehmen und aufzunehmen. Ich nehme Bücher dazu oder keine Bibel, das kommt nicht so gut. Ich gebe immer gerne einem Menschen, der mir gegenübersteht, zwei Bücher in die Hand, eins links, eins rechts, und dann reiche ich ihm die Bibel. Ja, er hat keine Hand mehr frei. Gell? Versteht ihr? Das ist genau das. Und deshalb darf ich dem keine Bibel in die Hand geben. Das wäre dann völlig daneben. Ich muss ihm irgendwas, vielleicht so Schuldroman oder so, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Kommt mir jetzt gerade. So irgendwas Schmutziges in die Hand geben und dann reiche ich ihm anschließend die Bibel. Und dann muss er irgendwas ablegen, das muss er weglegen, am besten beide Hände frei machen und die Bibel aufnehmen und darin lesen. Das Wort Schmutz ist im Alten, in der Antike, sag ich mal, ist es verwendet worden für Ohrenschmalz. Das war Schmutz in den Ohren. Gell? Und wenn du Schmutz in den Ohren hast, dann sind die Ohren verstopft und was kannst du da nicht? Hä? Hä? Hast du was gesagt? Du kannst nichts mehr hören. Und deshalb ist es wichtig, dass Reinigung erfolgen muss. Und wenn das der Fall ist, erst dann heißt es, dann kommt es in einer dringlichen Befehlsform. Nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf. Ausrufungszeichen, das ist ein Befehl. Wenn die Ohren sauber sind und frei, dann muss das Wort, und zwar das Wort mit Sanftmut, aufgenommen werden. Mit Sanftmut ist eine sanfte, milde Gesinnung gemeint, verbunden mit der Zurückhaltung und auch mit Selbstbeherrschung. Ganz wichtig. Das müssen wir manchmal auch noch mit einbeziehen. Das Gegenteil von schneller, unbeherrschter Reaktion auf das Wort Gottes, was wir ja vorher schon hatten. Und das sehen wir, wenn wir an die Christen in Beröa in Apostelgeschichte 17, Vers 11 denken. Da heißt es nämlich in diesem Vers in Apostelgeschichte, diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich, und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Also sie haben die Schrift schon geprüft. Aber sie haben auch danach geforscht und haben sich täglich darüber Gedanken gemacht. Denken wir mal an uns. Was haben wir denn mit unserem eigenen Umgang mit dem Wort? Ist das auch für uns so, dass wir besser sind als die in Thessalonich? Ich will gar keinen Vergleich in dieser Beziehung machen. Das gefällt mir da nicht so gut, dass die in Beröa mit Thessalonich verglichen werden. Und ich denke mal, die Thessalonicher haben ja auch noch eine Chance, wieder weiterzukommen, gell? Dass sie auch noch weiter in das hineingehen. Aber wie ist unser täglicher Umgang mit dem Wort Gottes? Wir kriegen ja schon einiges zugeschickt, das machen wir. Aber manchmal ist das Unkraut zwischen den Weizen morgens doch schon so hoch, dass wir lieber uns um das Unkraut kümmern, als um den Weizen. Ich spreche da aus meiner Erfahrung, ich weiß nicht, wie es euch geht. Dieser Vers war übrigens Ja, nee, jetzt kommt der Vers Jakobus 1,18. Durch sein Wort wurden wir wiedergeboren. Ja, wir haben das Wort ausgesprochen. Okay? Das hat er uns hingebracht, hingelegt, an die Tür geklopft. Und der Heilige Geist wohnt in uns, Jakobus 4, Vers 5. Und zugleich wurde das Wort Gottes damit für uns eingepflanzt. Das ist eben das, was wir vorher schon gesagt haben, mit Sanftmut sollen wir reagieren. Es geht um Errettung vor den gegenwärtigen Fallstricken der Welt. Fallstricke des Fleisches und die Fallstricke des Teufels. Und eine Errettung, die werden wir in jedem Augenblick notwendig haben. Da kommen wir nicht drum rum. Wir können auch nicht sagen, ich bin jetzt perfekt. Das stimmt nicht, kann mich sofort widerlegen. Wann wird dieser Prozess abgeschlossen sein? Wenn der Herr kommt oder wenn er uns vorher zu sich in die Ewigkeit ruft. Wie nennt man das? Entrückung. Dann hört es auf. Merkt ihr was? Das ist ein lebenslanger Prozess, den Schmutz abzuwaschen. Das eingepflanzte Wort, was wir dann aufgenommen haben, das ist ja das, wir sind bei Aufnehmen. Da müssen wir sagen, das eingepflanzte Wort hat diese Kraft und es soll Wurzeln schlagen in unserem Herzen. Ich habe hier am Pult eine Bibel, die hat unten Wurzeln dran. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber hier können wir es sehen im Auditorium. Da ist die Bibel und da unten sind die Wurzeln. Und das Wort soll Wurzeln in uns schlagen. Und die Gelegenheit müssen wir dem Wort geben. Okay? Kolosser 2, 6 bis 7 veranschaulicht diesen Prozess. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch ihr in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben. Da sind die Wurzeln. Okay? Und das offene Ohr und ein gereinigtes Herz geben Jakobus weiter zur tatkräftigen Hand. Das ist der nächste Vers. Die tatkräftige Hand. Und das ist das, was wir heute, glaube ich, neu betrachten werden, weil wir den Vers immer ganz anders gesehen haben. Ich ermutige euch mal, ganz gut zuzuhören. Der bekannteste Vers, glaube ich, den jeder, mit dem sich jeder schon beschäftigt hat, auch wenn du ganz jung im Glauben bist, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Das ist der Vers, den habe ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte schon, immer wieder gehört. Jakobus 1, Vers 22. Erst dadurch wird das Wort wirksam in uns, wenn wir Täter des Wortes sind. Merkt ihr was? Es geht ums Wort und wie wir damit umgehen. Das ist das Tun. Und dieses Tun wollen wir nochmal weiter verfolgen. Wenn dem Hören kein Tun folgt, ist es vergeblich gewesen und wir betrügen uns selbst. Das kann bewusst geschehen und ist aber auch häufig die Folge von Fehlverhalten. Dass sich Menschen Fehlverhalten betrügen, heißt wörtlich daneben berechnen. Wenn du deine Buchführung machst und rechnest daneben was aus, wo du den Staat betrügen kannst, dann ist es ein Betrug, das ist daneben gerechnet. Oder man kann auch das Wort Fehlkalkulation dazu sagen, das ist was falsch. Wenn du Fehlkalkulation hast, dann hast du die vielleicht manchmal ganz bewusst. Und das umschreibt das Wort Betrug. Man meint beispielsweise durch das Hören des Wortes, durch das Besuchen eines Gottesdienstes oder einer Andacht alles Erforderliche getan zu haben. Während im Grunde genommen das Hören des Wortes erst der Anfang ist, da geht es erst los. Dem Hören muss unabdingbar die Tat folgen und der Gehorsam. Und das lösen wir jetzt auf. Das, was gelesen und gehört wird, muss in die Tat umgesetzt werden. Dadurch erweist sich unser Glaube als echt. Und jetzt kommt die Tat und der Täter. Das erläutert Jakobus und das wird euch völlig neues Denken bringen. Die Nutzlosigkeit des Hörens ohne konkrete gehorsame Tat zeigt uns Jakobus im praktischen Gleichnis auf. Doppelpunkt. Das ist in Vers 23, 24 von Jakobus 1. Denn Wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut, es betrachtet und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Das ist das Tun. Du musst was tun. Das ist das Tun, was dem Annehmen, dem Aufnehmen als Tun folgen muss. Du musst in den Spiegel schauen. Und in der Antike gab es Taschenspiegel, das waren blank polierte Metallstücke. Und man konnte sich nicht in voller Klarheit darin sehen und auch nicht ganz darin sehen. Und das benutzt hier er, indem er, der Hörer das Wort betrachtet und verschwommen erscheint. Und das ist aber eine Sache von uns, wenn wir in den Spiegel schauen. Beim Bild im Spiegel, jetzt kommt es, gibt es drei Möglichkeiten. Erstens, du kannst den Spiegel zerstören. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Wenn uns das Bild nicht gefällt, zerstören wir einfach den Spiegel. Wenn uns die Bibel nicht gefällt, KI, reißen wir einfach die Verse raus. Merkt ihr, was, wie einfach das ist? Aber damit kannst du Gott nicht gefallen. Und wie viele Bibeln werden heute in diesen Tagen zerstört? Einfach, weil die Seiten innerlich, sage ich mal, rausgerissen werden. Sie sind da, aber ich lese sie nicht, weil ich sie nicht haben will, weil sie nicht für mich zutreffen. Wir haben ja vorher schon gesagt, wenn ich das Annehmen nicht habe, dann muss ich, auch kann ich auch nicht das Tun tun. Zweitens, wir können den Spiegel bzw. das Bild einfach ignorieren. Ich habe nichts gesehen. So, wenn der Hund so manchmal läuft, ne? Ich doch nicht, gell? Versteht ihr das? Hunde können das besonders gut, wenn die genau wissen, ich habe was falsch gemacht, aber ich bin. Gell? Das ist etwas, dass wir einfach das Bild ignorieren und so wie viele wissen, was zu tun wäre und es dennoch nicht tun. Drittens. Und jetzt kommt's. Und das ist das Tun, was wir tun sollen als Täter. Ha. Nicht den Sozialdienst hier bei Rosenheimer Leibspeise für 5 Jahre über AGH anleiern. Ich bin ja so gut, ich muss ein Täter des Wortes werden. Aber vor Gott will ich nichts wissen. Das sind Taten auch, aber die führen nicht zum Glauben. Aber wenn ich jetzt hier dies tun habe, nämlich was drittens ist, wir können das Bild verändern. Wir erkennen geistlich gesprochen die Flecken und Runzeln, die wir haben. Und beseitigen sie aktiv mit den Gnadenmitteln Gottes. Das ist ein Tun. Und das ist der Täter, der erstmal vorwegkommen muss. Und darin ist das Wichtigste, was wir beginnen nach Annehmen, Aufnehmen, tun müssen. Uns selbst betrachten und annehmen. Und das Bild, was wir dann sehen, verändern, wenn wir in den Spiegel schauen und sagen, da ist was faul. Der nächste Vers beschreibt den, der das nicht macht. Jakobus 1, 25. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, der wird glücklich sein in seinem Tun. Das war übrigens der vorherige. Da kommt nachher, der andere kommt hinterher. Also nochmal, wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch wird kein vergesslicher Hörer sein, sondern ein wirklicher Täter. Er wird glücklich sein in seinem Tun. Das Tun ist das Hineinschauen in die Bibel. Da geht's hin. Haben wir vielleicht irgendwie, kennt ihr Leute, die das falsch verstanden haben, die mit diesem Vers Massen unterdrückt haben? Ich kenne solche Leute, ganz furchtbar. Okay? Muss nicht sein. Also man muss es richtig sehen. Das heißt, wir sollen gehorsam gegenüber dem Wort Gottes bleiben. Das ist der Schlüssel und im Wort zu bleiben, bringt immer großen Segen. Er wird glücklich sein in seinem Tun. Tun, das ist das Tun. Habt ihr einen völlig neuen Eindruck von den Tätern und von dem Tun aus dem Jakobus? Okay? Und jetzt kommt der Psalm 119, 165. Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben und nichts bringt sie zu Fall. Ist das nicht toll? Passt wieder in den 50-15, den du vorhin gebracht hast und das, was ich vorher gelesen habe. Das haben jetzt unsere Hörer im Internet nicht mitbekommen, aber der Gottesdienst ist schon wieder in der Reihe. Der Reihe des Heiligen Geistes. Das vollkommene Gesetz der Freiheit macht mich frei, das zu tun, was Gott will und was ihn ehrt. Und das bezieht sich auf das Wort Wahrheit im Jakobus 1,18, auf das eingepflanzte Wort mit Sanftmut, Vers 21, und auf das Wort, das in den Versen 22, 23 und 25 erwähnt ist. Ihr hört es zum Schluss. Es ist nicht das unvollkommene Gesetz des Mose, sondern wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Das ist das vollkommene Gesetz der Freiheit, das im Evangelium von Jesus Christus die gute Nachricht für geknechtete und versklavte Jünger bereitgehalten wird. Dass wir den Schmutz abwaschen, täglich. Jesus Christus sagt, ihr seid meine Freunde. Und wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete, dann sind wir es. Und wahrer Glaube erweist sich nicht durch frommes, schnelles Reden, wie im Jakobus 1,19. Und in Vers 26 sehen wir eine konkrete Anwendung dessen, was passiert, wenn jemand nicht langsam zum Reden ist. Das hatte ich vorhin fälschlicherweise schon erwähnt. Und das ist das, wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Das ist das Ruder, was Jakobus dann auch. Ein großes Schiff wird durch ein Ruder gesteuert. Und das drückt sich hier durch diesen Vers schon aus. Und wenn das der Fall ist, dann ist die Frömmigkeit wertlos. Dann steht unter dem Aufsatz in der Schule Ziel nicht erreicht, Thema verfehlt. Wahre, echte Glaube zeigt sich hingegen in der Tat. Und jetzt kommen wir zu der echten Tat, die natürlich angehängt ist. Aber sie ist anders angehängt, als wir denken. Und das Tun ist also mal wichtig, dass wir uns selbst anschauen können und bei uns anfangen, etwas zu bewegen. Ein Tun in der eigenen Person. Und dann, wenn wir das haben, in dieser Frömmigkeit, dann kommen wir zu dem, was in Vers 27 steht. Echter Glaube spricht infolgedessen nicht von innerer Frömmigkeit, sondern zeigt auch den tatsächlichen Umgang mit dem Wort Gottes, das Praktische. Und da lernen wir Folgendes. Die praktische Liebe und die praktische Heiligung, die gehören nämlich zusammen. Eine reine, makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen. Das ist die praktische Liebe. Und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Das ist die praktische Heilung. Heiligung, nicht Heilung. Das gehört zusammen. Und in der Antike waren die Witwen und Waisen, ja, standen unter besonderem Schutz von Gott. Und die hatten keine Versorgung, wie wir sie heute haben. Und wir werden durch das Wort aufgefordert, sie zu besuchen und meint, einen Besuch abzustatten. Das heißt, sich um sie zu kümmern. Und heute haben wir eher, wenn wir an die Bedürftigkeit denken, die Aussage, mir hilft doch auch keiner. Gell? Wir lehnen das ab und sagen, warum soll ich mich um die kümmern? Dann kommen tausend Gründe, warum es nicht so ist und was alles falsch ist, nur um das nicht zu tun. Aber gerade hierin erweisen wir uns auch in zweiter Linie als Täter des Wortes, wenn wir Witwen und Waisen besuchen und sie auch versorgen. Und dann gibt es noch etwas. Es kommt meist die Aussage, wenn ich diese Menschen versorge, die ja nichts haben, dann bekomme ich nichts zurück. Ist das so? Das ist eine weltliche Aussage. Ich habe in der letzten Woche mit einer Frau, die aus Gründen, die ich nicht unbedingt erwähnen werde, von Essen auf Rädern nicht mehr versorgt werden kann und die auch durch körperlichen Schaden, sie ist vom Fahrrad gestürzt, nicht hier zum Abholen kam. Und sie hat mich angerufen aus irgendeinem Grund und da habe ich ihr gesagt, wir haben ja donnerstags die Möglichkeit, dass wir auch Lebensmittel nach Hause fahren können, wenn jemand nicht gehen kann und eben auch Essen auf Rädern sich nicht leisten kann. Und als ich das sagte, wir können dir Donnerstag was bringen, ist die Frau in Tränen ausgebrochen. Und ich meine, das ist doch das, was wir zurückbekommen. Und deshalb ist die Aussage, mir hilft doch auch keiner und die Bedürftigen ist doch irgendwie falsch. Übrigens, wie war die Aussage, die ich letztens gelesen habe? Ich muss mal überlegen, die kommt ganz spontan. Es gibt doch sehr viele einfache Menschen. Ich zähle mich auch dazu. Und warum kümmert Gott sich gerade um die? Weil er sie alle gemacht hat. Ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe. Aber das ist doch genau das. Und wenn ich von unserem letzten Essen am Samstag habe ich eine Karte bekommen. Ich hatte einmal, war ich nicht, im Januar war ich nicht dabei. Und dann schrieben sie mir, wir haben Sie, also das bin ich, alle vermisst. Werden Sie bald wieder gesund? Ja. Behüt Sie Gott und vergelt's Gott Ihre Fangemeinschaft in Essen am Samstag. Ist das nicht eine Antwort? Ist das nicht etwas, was man auf Versorgung von Witwen und Waisen, sage ich mal jetzt im weitesten Sinne, was man bekommt, wenn man bedürftige Menschen versorgt? Ich will das mal darauf ausweiten. Und das ist doch das, was im Nachhinein, nochmal, zuerst müssen wir das tun, bei uns vollziehen. Dass wir werden zwar verändert, aber es ist kein Automatismus. Das heißt ja, du wirst wiedergeboren, du bist eine neue Schöpfung. Aber das Tun dahin, oder wenn das passiert ist, musst du an dir vornehmen. Und wenn dies Tun da ist, dann ehrst du Gott, dann hast du bei Gott Wohlgefallen erlangt und er gibt dir das andere dazu. Und wenn du dann sagst, ich will auch noch Gutes tun und als Täter dann aufzugehen. Aber man darf nie das Erste vor das Zweite vor das Erste stellen. Und das ist wichtig. Und so zeigt sich unser Glaube im Umgang mit dem Wort Gottes, indem wir, wie wir es annehmen, das wiederhole ich jetzt nochmal, aufnehmen und wie wir es anwenden. Und Jesus schenkt uns die Gnade dazu, Epheser 2,10. Er hat alles schon vorbereitet. Wir, an uns ist es jetzt, das Vorbereitete anzunehmen. Der passt wunderbar dazu, der Vers. Conny, und jetzt würde ich dich bitten, lies uns doch den Jakobus 1, 19 bis 27 aus der Schlachterübersetzung vor.
Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaun hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren.
Das war es im Grunde, was ich vorher gesagt habe. Ist nochmal zusammengefasst in dem Bibelvers. Und es ist so deutlich ausgedrückt. Und man kann es in diesem Punkt tun und Täter so falsch auslegen für den eigenen Vorteil. Und das ist ja das, was die Leute machen, indem sie Bibelverse nicht annehmen und nicht aufnehmen, sondern einfach benutzen. Und das wollen wir nicht. Deshalb sind wir dabei. Wir wollen es annehmen, aufnehmen und anwenden. Und am Ende hatte ich gesagt, der Herr schenkt uns Gnade dazu. Amen. Eine gute Woche zu unseren Zuhörern schicke ich jetzt und Gottes Segen und alles Gute und viel Erfolg und nur gute Sachen, die euch widerfahren. Trefft die richtigen Leute in der nächsten Woche. Seid gesegnet und gesegnet und gesegnet. Amen.